This recording accompanies the Language B Higher Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension for German, May 2025.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau supérieur, Épreuve 2, Compréhension orale d'allemand, May 2025.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel superior, prueba 2, comprensión auditiva, de alemán, mayo 2025.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Text A. Sie haben jetzt 4 Minuten Zeit, um die Fragen zu lesen.
Sie hören jetzt einen Ausschnitt von einer Konferenz im Fachbereich Deutsch als Fremdsprache.
Guten Tag. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung und die Einladung zu dieser spannenden Konferenz zur Zukunft des Fremdsprachenunterrichts. Mein Name ist Professor Lina Köbel und mein Forschungsschwerpunkt liegt auf dem Einsatz künstlicher Intelligenz im Fremdsprachenunterricht. In meinem heutigen Vortrag werden Sie viel über die Chancen, aber auch die Risiken hören, die mit dem Einsatz digitaler Technologien und künstlicher Intelligenz im Fremdsprachenunterricht verbunden sind. Die Integration von digitalen Technologien in den Sprachunterricht bietet zahlreiche Chancen, sowohl für Lernende als auch Lehrende. Zum Beispiel ermöglicht die Verwendung von Laptops, Tablets und Smartboards einen interaktiven Unterricht und kann die Motivation zu lernen von Schülerinnen und Schülern fördern. Die Fehlerquote bei der Rechtschreibung oder die Angst vor Prüfungen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, seit man mehr Technologien im Unterricht verwendet. Virtuelle Klassenzimmer trainieren Kompetenzen wie Kreativität und die Kommunikationsfähigkeit. Mithilfe von digitalen Medien kann man auch leichter zu Hause Sprachen üben, weil man alle Informationen schnell online recherchieren kann. Kommen wir jetzt zu den Risiken, die digitale Technologien und künstliche Intelligenz haben können. Obwohl es viele Vorteile gibt, darf man die Gefahren und Probleme nicht ignorieren. Ein häufig diskutiertes Thema ist zum Beispiel die Abhängigkeit von digitalen Technologien. Studien haben außerdem gezeigt, dass Schülerinnen und Schüler es nicht mehr wichtig finden, Vokabeln auswendig zu lernen, weil sie diese ständig auf den Smartphones oder Laptops nachschauen können. Es besteht auch die Gefahr, dass die Daten und die Privatsphäre nicht sicher sind. Außerdem haben nicht alle Lernenden die Möglichkeit, digitale Technologien zu benutzen. Dies könnte demotivieren und zu Ungerechtigkeit führen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass digitale Technologien und künstliche Intelligenz im Fremdsprachenunterricht sowohl Chancen als auch Herausforderungen bieten. Vor allem Lehrende haben die Hauptverantwortung, ihre Schüler und Schülerinnen zu unterstützen und sicherzustellen, dass diese neuen Medien verantwortungsvoll genutzt werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit, bevor Sie die Aufnahme zum 2. und letzten Mal hören.
Guten Tag. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung und die Einladung zu dieser spannenden Konferenz zur Zukunft des Fremdsprachenunterrichts. Mein Name ist Professor Lina Köbel und mein Forschungsschwerpunkt liegt auf dem Einsatz künstlicher Intelligenz im Fremdsprachenunterricht. In meinem heutigen Vortrag werden Sie viel über die Chancen, aber auch die Risiken hören, die mit dem Einsatz digitaler Technologien und künstlicher Intelligenz im Fremdsprachenunterricht verbunden sind. Die Integration von digitalen Technologien in den Sprachunterricht bietet zahlreiche Chancen, sowohl für Lernende als auch Lehrende. Zum Beispiel ermöglicht die Verwendung von Laptops, Tablets und Smartboards einen interaktiven Unterricht und kann die Motivation zu lernen von Schülerinnen und Schülern fördern. Die Fehlerquote bei der Rechtschreibung oder die Angst vor Prüfungen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, seit man mehr Technologien im Unterricht verwendet. Virtuelle Klassenzimmer trainieren Kompetenzen wie Kreativität und die Kommunikationsfähigkeit. Mithilfe von digitalen Medien kann man auch leichter zu Hause Sprachen üben, weil man alle Informationen schnell online recherchieren kann. Kommen wir jetzt zu den Risiken, die digitale Technologien und künstliche Intelligenz haben können. Obwohl es viele Vorteile gibt, darf man die Gefahren und Probleme nicht ignorieren. Ein häufig diskutiertes Thema ist zum Beispiel die Abhängigkeit von digitalen Technologien. Studien haben außerdem gezeigt, dass Schülerinnen und Schüler es nicht mehr wichtig finden, Vokabeln auswendig zu lernen, weil sie diese ständig auf den Smartphones oder Laptops nachschauen können. Es besteht auch die Gefahr, dass die Daten und die Privatsphäre nicht sicher sind. Außerdem haben nicht alle Lernenden die Möglichkeit, digitale Technologien zu benutzen. Dies könnte demotivieren und zu Ungerechtigkeit führen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass digitale Technologien und künstliche Intelligenz im Fremdsprachenunterricht sowohl Chancen als auch Herausforderungen bieten. Vor allem Lehrende haben die Hauptverantwortung, ihre Schüler und Schülerinnen zu unterstützen und sicherzustellen, dass diese neuen Medien verantwortungsvoll genutzt werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie haben jetzt noch 2 Minuten 30 Sekunden Zeit, um die Fragen zu beantworten. Text B. Sie haben jetzt 4 Minuten Zeit, um die Fragen zu lesen.
Sie hören ein Gespräch zwischen den Freunden Martha und Tom, die von England nach Dresden gezogen sind und sich über die Einschulung ihrer Kinder unterhalten.
Hi Tom, wie geht es dir und deiner Familie? Ich habe mir gerade eine Schule für Lotte angeschaut. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass unsere Kinder dieses Jahr schon in die Schule kommen.
Absolut, Martha, so geht es mir auch. Hast du dich schon über das Schulsystem informiert? Meiner Meinung nach gibt es große Unterschiede im Vergleich zu England.
Findest du wirklich? Die Bildungsideale in Deutschland und England sind eigentlich ähnlich und es gibt nur ein paar Unterschiede in der Struktur.
Aha, interessant. Worauf sollten wir denn achten, wenn wir jetzt auch mit der Schulsuche beginnen?
Also, das Schulsystem legt großen Wert auf akademische Leistungen, aber die praktische Anwendung ist auch wichtig. Für mich ist es von großer Bedeutung, dass Lotte nicht nur Inhalte auswendig lernt, sondern auch versteht, wie man sie in der Realität anwendet.
Da bin ich nicht ganz deiner Meinung. Der Praxisbezug muss zwar da sein, aber heutzutage kommt mir die Theorie oft zu kurz. Überhaupt ist der Schulunterricht einfach nicht mehr so gut wie früher.
Nun, das stimmt so nicht. Der Unterricht ist heute pädagogisch viel wertvoller und geht mehr auf die individuellen Bedürfnisse der Lernenden ein. Früher hat in meinem Unterricht immer nur die Lehrkraft gesprochen und unsere Meinung war nicht wichtig. Das fand ich langweilig.
Wahrscheinlich hatte ich in der Schule noch keine richtige Meinung. Für mich war der lehrerzentrierte Unterricht am besten.
Übrigens, Tom, wusstest du, dass der Schulbesuch vom 6. bis zum 18. Lebensjahr Pflicht ist? Wenn Kinder zu häufig im Unterricht fehlen, können die Eltern sogar eine Geldstrafe bekommen. Das ist nicht verhältnismäßig und zu streng, wenn du mich fragst.
Im Gegensatz zu dir, Martha, finde ich die Schulpflicht wichtig und gerecht. Ich mag auch die Unterteilung der Schulformen nach der Grundschule. So ist das Gymnasium gut für akademisch orientierte Schüler und Schülerinnen. Und die Realschule zum Beispiel besser für eher praktisch begabte Schülerinnen und Schüler. Den unterschiedlichen Begabungen der Lernenden kann man so besser gerecht werden.
Ich sehe das eher kritisch. Ich finde es viel zu früh, die Schülerinnen und Schüler schon in einem so jungen Alter auf unterschiedliche Bildungswege zu verteilen. Ich habe die Sorge, dass dies die sozialen Ungleichheiten weiter verstärken kann.
Ich habe das Gefühl, du willst mir immer widersprechen. Aber ich war auch überrascht, dass jedes Bundesland seine eigenen Lehrpläne festlegt. Das erschwert die Mobilität von Schülerinnen und Schülern und Lehrpersonal zwischen Institutionen.
Ja, genau. Ich habe auch gelesen, dass die finanziellen Ressourcen zwischen den Regionen nicht immer gleich und fair verteilt werden. Zum Glück wohnen wir hier in Dresden, das bekannt für seine renommierten Schulen ist und neben den staatlichen Schulen auch alternative Schulformen anbietet.
Endlich sind wir mal einer Meinung.
Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit, bevor Sie die Aufnahme zum 2. und letzten Mal hören.
Hi Tom, wie geht es dir und deiner Familie? Ich habe mir gerade eine Schule für Lotte angeschaut. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass unsere Kinder dieses Jahr schon in die Schule kommen.
Absolut, Martha, so geht es mir auch. Hast du dich schon über das Schulsystem informiert? Meiner Meinung nach gibt es große Unterschiede im Vergleich zu England.
Findest du wirklich? Die Bildungsideale in Deutschland und England sind eigentlich ähnlich und es gibt nur ein paar Unterschiede in der Struktur.
Aha, interessant. Worauf sollten wir denn achten, wenn wir jetzt auch mit der Schulsuche beginnen?
Also, das Schulsystem legt großen Wert auf akademische Leistungen, aber die praktische Anwendung ist auch wichtig. Für mich ist es von großer Bedeutung, dass Lotte nicht nur Inhalte auswendig lernt, sondern auch versteht, wie man sie in der Realität anwendet.
Da bin ich nicht ganz deiner Meinung. Der Praxisbezug muss zwar da sein, aber heutzutage kommt mir die Theorie oft zu kurz. Überhaupt ist der Schulunterricht einfach nicht mehr so gut wie früher.
Nun, das stimmt so nicht. Der Unterricht ist heute pädagogisch viel wertvoller und geht mehr auf die individuellen Bedürfnisse der Lernenden ein. Früher hat in meinem Unterricht immer nur die Lehrkraft gesprochen und unsere Meinung war nicht wichtig. Das fand ich langweilig.
Wahrscheinlich hatte ich in der Schule noch keine richtige Meinung. Für mich war der lehrerzentrierte Unterricht am besten.
Übrigens, Tom, wusstest du, dass der Schulbesuch vom 6. bis zum 18. Lebensjahr Pflicht ist? Wenn Kinder zu häufig im Unterricht fehlen, können die Eltern sogar eine Geldstrafe bekommen. Das ist nicht verhältnismäßig und zu streng, wenn du mich fragst.
Im Gegensatz zu dir, Martha, finde ich die Schulpflicht wichtig und gerecht. Ich mag auch die Unterteilung der Schulformen nach der Grundschule. So ist das Gymnasium gut für akademisch orientierte Schüler und Schülerinnen. Und die Realschule zum Beispiel besser für eher praktisch begabte Schülerinnen und Schüler. Den unterschiedlichen Begabungen der Lernenden kann man so besser gerecht werden.
Ich sehe das eher kritisch. Ich finde es viel zu früh, die Schülerinnen und Schüler schon in einem so jungen Alter auf unterschiedliche Bildungswege zu verteilen. Ich habe die Sorge, dass dies die sozialen Ungleichheiten weiter verstärken kann.
Ich habe das Gefühl, du willst mir immer widersprechen. Aber ich war auch überrascht, dass jedes Bundesland seine eigenen Lehrpläne festlegt. Das erschwert die Mobilität von Schülerinnen und Schülern und Lehrpersonal zwischen Institutionen.
Ja, genau. Ich habe auch gelesen, dass die finanziellen Ressourcen zwischen den Regionen nicht immer gleich und fair verteilt werden. Zum Glück wohnen wir hier in Dresden, das bekannt für seine renommierten Schulen ist und neben den staatlichen Schulen auch alternative Schulformen anbietet.
Endlich sind wir mal einer Meinung.
Sie haben jetzt noch 2 Minuten 30 Sekunden Zeit, um die Fragen zu beantworten. Text C. Sie haben jetzt 4 Minuten Zeit, um die Fragen zu lesen.
Sie hören jetzt den Beginn einer Rede des Schweizer Autors Herr Klaus Wagner, dessen Gedichte in viele Sprachen übersetzt sind.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte mich heute einem Thema zuwenden, das zutiefst persönlich und doch universell relevant ist: Sprache und Identität. Sprache, das Werkzeug, mit dem wir uns verständigen, hat eine ungeheure Kraft zu formen, wer wir sind und wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen. Lassen Sie mich mit meiner persönlichen Geschichte beginnen. Ich bin in einem zweisprachigen Haushalt geboren und aufgewachsen. Meine Eltern sprachen Englisch und Deutsch. Als Kind erinnere ich mich, wie meine Mutter mir Märchen auf Deutsch vorlas und ich mit meinem Vater auf Englisch darüber sprach. Ich war fasziniert von den verschiedenen Sprachen und den damit verbundenen Geschichten und fühlte mich in zwei Welten gleichzeitig zu Hause. Als ich jedoch älter wurde, fand ich mich oft zwischen diesen beiden Sprachwelten hin und her gerissen. Das war dann auch der Grund für mich, Gedichte zu schreiben, in denen ich mich mit dieser Erfahrung auseinandersetzte. In England, dem Heimatland meines Vaters, wird die Zweisprachigkeit oft vernachlässigt, was ich persönlich sehr traurig finde. Sprache ist nicht nur ein Kommunikationsmittel, sondern auch ein Weg, die Geschichte und die sozialen Normen eines Landes zu verstehen. Man verpasst viel, wenn man nur eine Sprache spricht, weil man seine Perspektive auf die Welt einschränkt. Was passiert, wenn wir uns zwischen verschiedenen Sprachen und Kulturen bewegen? Während die Globalisierung die Grenzen zwischen den Nationen undeutlich macht, nehmen viele von uns unsere multikulturellen Identitäten an und schätzen die Vielfalt. Multikulturelle Identitäten können jedoch auch Probleme mit sich bringen. Wir können mit dem Gefühl kämpfen, nicht vollständig zu einer kulturellen Gruppe zu gehören. Man stößt manchmal sogar auf Diskriminierung, was eine sehr schmerzhafte Erfahrung ist. Diese Herausforderungen sind jedoch auch Chancen für persönliche Stärke und Wachstum. Wie können wir uns also in der komplexen Welt von Sprache und Identität zurechtfinden? Eine Frage, auf die es viele Antworten gibt und mit der sich die Literatur seit langem beschäftigt. Ich glaube, es beginnt damit, dass wir unsere sprachliche Vielfalt akzeptieren. Wir sollten Sprache nicht als Hindernis sehen, sondern als Brücke, die uns verbindet und Grenzen überwindet. Um die sprachliche Vielfalt in der Gesellschaft zu fördern, ist es entscheidend, dass Bildungs- und Gesellschaftssysteme verschiedene Sprachen anerkennen. Dazu gehört der Einsatz von mehrsprachigen Lehrmaterialien in Schulen. Aber auch Lehre und Forschung an den Universitäten sollten die Mehrsprachigkeit noch stärker fördern. Das Potenzial einer mehrsprachigen Arbeitsumgebung sollten besonders auch multinationale Unternehmen erkennen und Arbeitnehmende ermutigen, ihre vielfältigen Sprachkenntnisse einzubringen. Die Arbeitswelt würde von mehr zweisprachigen Arbeitskräften profitieren. Ich würde jetzt gern zwei meiner Gedichte vorlesen und freue mich dann auf Fragen aus dem Publikum. Beginnen möchte ich mit einem meiner ersten Gedichte, das den Titel «Über Brücken» trägt.
Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit, bevor Sie die Aufnahme zum zweiten und letzten Mal hören.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte mich heute einem Thema zuwenden, das zutiefst persönlich und doch universell relevant ist: Sprache und Identität. Sprache, das Werkzeug, mit dem wir uns verständigen, hat eine ungeheure Kraft zu formen, wer wir sind und wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen. Lassen Sie mich mit meiner persönlichen Geschichte beginnen. Ich bin in einem zweisprachigen Haushalt geboren und aufgewachsen. Meine Eltern sprachen Englisch und Deutsch. Als Kind erinnere ich mich, wie meine Mutter mir Märchen auf Deutsch vorlas und ich mit meinem Vater auf Englisch darüber sprach. Ich war fasziniert von den verschiedenen Sprachen und den damit verbundenen Geschichten und fühlte mich in zwei Welten gleichzeitig zu Hause. Als ich jedoch älter wurde, fand ich mich oft zwischen diesen beiden Sprachwelten hin und her gerissen. Das war dann auch der Grund für mich, Gedichte zu schreiben, in denen ich mich mit dieser Erfahrung auseinandersetzte. In England, dem Heimatland meines Vaters, wird die Zweisprachigkeit oft vernachlässigt, was ich persönlich sehr traurig finde. Sprache ist nicht nur ein Kommunikationsmittel, sondern auch ein Weg, die Geschichte und die sozialen Normen eines Landes zu verstehen. Man verpasst viel, wenn man nur eine Sprache spricht, weil man seine Perspektive auf die Welt einschränkt. Was passiert, wenn wir uns zwischen verschiedenen Sprachen und Kulturen bewegen? Während die Globalisierung die Grenzen zwischen den Nationen undeutlich macht, nehmen viele von uns unsere multikulturellen Identitäten an und schätzen die Vielfalt. Multikulturelle Identitäten können jedoch auch Probleme mit sich bringen. Wir können mit dem Gefühl kämpfen, nicht vollständig zu einer kulturellen Gruppe zu gehören. Man stößt manchmal sogar auf Diskriminierung, was eine sehr schmerzhafte Erfahrung ist. Diese Herausforderungen sind jedoch auch Chancen für persönliche Stärke und Wachstum. Wie können wir uns also in der komplexen Welt von Sprache und Identität zurechtfinden? Eine Frage, auf die es viele Antworten gibt und mit der sich die Literatur seit langem beschäftigt. Ich glaube, es beginnt damit, dass wir unsere sprachliche Vielfalt akzeptieren. Wir sollten Sprache nicht als Hindernis sehen, sondern als Brücke, die uns verbindet und Grenzen überwindet. Um die sprachliche Vielfalt in der Gesellschaft zu fördern, ist es entscheidend, dass Bildungs- und Gesellschaftssysteme verschiedene Sprachen anerkennen. Dazu gehört der Einsatz von mehrsprachigen Lehrmaterialien in Schulen, aber auch Lehre und Forschung an den Universitäten sollten die Mehrsprachigkeit noch stärker fördern. Das Potenzial einer mehrsprachigen Arbeitsumgebung sollten besonders auch multinationale Unternehmen erkennen und Arbeitnehmende ermutigen, ihre vielfältigen Sprachkenntnisse einzubringen. Die Arbeitswelt würde von mehr zweisprachigen Arbeitskräften profitieren. Ich würde jetzt gern zwei meiner Gedichte vorlesen und freue mich dann auf Fragen aus dem Publikum. Beginnen möchte ich mit einem meiner ersten Gedichte, das den Titel »Über Brücken« trägt.
Sie haben jetzt die übrige Zeit, um die Fragen zu beantworten.